Es ist Dienstag, der 9.9.2025 und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Demokratie ist nicht zuletzt deshalb die beste Staatsform, weil sie sich ihre eigenen Mängel eingesteht. Das sagte einst Deutschlands Bundespräsident Walter Scheel. Damals konnte er jedoch nicht ahnen, welch eklatante Fehler die Politiker unserer Zeit so vollführen. Denken wir etwa an die Corona-Zeit mit ihren massiven Grundrechtseinschränkungen. Um diese, zumindest teilweise, aufzuarbeiten, hat gestern eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags ihre Arbeit aufgenommen. Wer darin genau vertreten ist und welche Themen auf die Agenda gesetzt wurden, darüber unterhalte ich mich gleich mit dem Datenanalysten Tom Lausen, der Teil des neuen Gremiums ist. Solch eine Kommission würden sich viele Bürger auch zur deutschen Energiewende wünschen. Die kostet den Steuerzahler zig Milliarden und führt gleichzeitig zu massiven Unsicherheiten im Stromnetz. Laut neuer Zahlen könnte dieser politisch gewollte Weg schon bald nicht mehr finanzierbar sein, mit schlimmen Folgen für Verbraucher und Wirtschaft. Über die Einzelheiten spreche ich in dieser Sendung mit Dr. Manuel Frondel, Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum. Völlig aus dem Ruder läuft die politische Situation derweil in Frankreich. Premierminister François Bayrou hat gestern Abend eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren und seine Regierung muss abdanken. Und das in einer Zeit, in der Frankreichs Schuldenberg neue Rekorde erreicht. Kommt nun möglicherweise ein neuer Regierungschef aus dem Lager der Sozialisten? Das frage ich heute den Schweizer Romanisten und Frankreich-Experten Professor Dr. Robert Kopp. In einem Kommentar von David Boos geht es dann schließlich um die Tötung einer Ukrainerin in den USA und warum der Fall in den Leitmedien kaum Erwähnung findet. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es soll die groß angekündigte Aufarbeitung der Corona-Zeit werden. Gestern hat sich erstmals die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zu diesem Thema getroffen. Ihr gehören insgesamt 14 Bundestagsabgeordnete und 14 externe Experten an. Lange war gar nicht bekannt, wer dem Gremium im Einzelnen angehören wird, doch jetzt haben wir Klarheit. Einer von Ihnen ist der Datenanalyst Tom Lausen, mit dem ich jetzt über die Arbeit der Kommission sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Joppa, ich grüße Sie.
Herr Lausen, Sie wurden von der AfD-Fraktion für die Enquete-Kommission nominiert, ebenso wie Stefan Homburg und Michael Nils. Wie kam das zustande und was war Ihre Motivation, da mitzumachen?
Es gab ja doch schon einiges in der Corona-Zeit 2020 bis 2024, würde ich jetzt mal mit einschließen, worüber wir mal sprechen müssten. Insbesondere sprechen ja viele, die mediale Reichweite haben, immer über wir haben es gut gemacht. Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben es nämlich nicht so gut gemacht. Und das ist auch der Grund meines danach gefolgten Pressestatements gewesen, dass die Leute einfach auch mal merken, wir können das nicht einfach nur durch Schönreden letztlich alles vertuschen, was da gelaufen ist. Und jetzt werden wir sehen, ob wir mit den richtigen Leuten zusammensitzen. Es hat sich gezeigt in der Enquete-Kommission, und das war auch der Grund, warum ich da eben mitmachen möchte, dass es sehr wenig Kritik gibt. Und das ist natürlich ein Grund, diese 5 Jahre aufzuarbeiten. Es kommen ja noch ein paar Generationen nach uns, das hoffe ich zumindest. Und die sollten nicht in einer so unaufgearbeiteten Szenerie groß werden. Und deswegen mache ich das natürlich.
Gestern dann also die konstituierende Sitzung. Können Sie uns berichten, was da genau an Tag 1 nun passiert ist?
Naja, also Frau Klöckner hat eine Eingangsrede gehalten. Die hat das also eröffnet und hat auch eigentlich gute Worte gefunden, wie ich finde. Und es ging auch um die Überwindung der Spaltung, das Zusammenführen der Menschen im Land. Und das sind ja hehre Ziele, muss man ja ihr lassen, hat sie alles sehr nett gemacht und ich war auch ganz positiv beeindruckt von ihr. Und dann kam es zur Wahl der Vorsitzenden, die angekündigt war, dass sie es werden würde, die Franziska Hoppermann. Und die ist aus Hamburg, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Und die wurde gewählt und danach war die Sitzung dann zu Ende, die erste. Und dann kam gleich die zweite, die war dann nicht öffentlich. Da ging es dann um die Wahl natürlich des Stellvertreters und der ist nicht gewählt worden von der AfD als größte Oppositionspartei. Hätte Frau Weiß gewählt werden können oder sollen und das ist dann leider misslungen. Also wir sehen im Grunde genommen einen Staat, der, wie ich finde, ein bisschen unglücklich ist. Genau genommen ist das natürlich nicht im Sinne der eigentlichen Idee einer Enquete-Kommission, dass man das da ordnungsgemäß durchführt, sondern man sieht eigentlich die bisherigen alten Muster nochmal neu in alten Schläuchen und das wird ja sicherlich eine interessante Arbeit werden, die ich dann vor mir habe, weil das wird ja auch interessant, wenn die Leute das erste Mal echte Zahlen sehen.
Ein holpriger Start in der Tat. Wie bereits erwähnt, hatten die Parteien um die Benennung ihrer Experten teils ein großes Geheimnis gemacht. Welche Namen können Sie uns nennen? Wer soll die Aufarbeitung der Corona-Zeit jetzt übernehmen?
Also die beeindruckendsten Sachverständigen sind Herr Müller, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der ja mit sehr viel Sachkunde in einigen Corona-Fragen ja entscheiden durfte. Und Herr Professor Kluge, der aus dem Uniklinikum in Eppendorf die Intensivmedizin dort leitet und auch in einigen wichtigen Gremien in der Corona-Zeit da gewesen ist. Das sind Leute, die möglicherweise nicht alle Zahlen hatten. Und deswegen finde ich das auch spannend, weil natürlich sind Sachverständige immer angehalten zur Neutralität. Von den beiden erwarte ich das natürlich besonders doll, dass sie meine Zahlen sich anhören und dass sie dann vielleicht dazu kommen und zu sagen, naja, die eine oder andere Entscheidung oder vielleicht viele waren falsch. Und das ist jetzt auch die große Aufgabe.
Das ist in der Tat spannend. Michael Müller war regierender Bürgermeister für die SPD von Berlin in der Corona-Zeit. Er forderte damals sogar 2G unter dem Weihnachtsbaum. Vor dem Hintergrund, erwarten Sie da hitzige Debatten?
Ja, also ich weiß noch gar nicht, ob ich Debatten überhaupt erwarten kann. Das ist ja immer moderiert. Deswegen gibt es ja einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende in diesem Fall, die moderiert das. Und da wird es wahrscheinlich gar nicht auf so ein direktes Zusammentreffen kommen. Aber die Sachverständigen haben ja, und das weiß vielleicht auch nicht jeder, volle Rechte wie auch die Ausschussmitglieder, also die politischen Ausschussmitglieder. Wir haben Rederechte, wir haben Antragsrechte und wir haben Stimmrechte, genau wie die Ausschussmitglieder. Das macht die Sache natürlich spannend. Ich habe die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Ich könnte jetzt den Antrag stellen, ein moderiertes Gespräch mit Herrn Müller durchzuführen. Und dann müsste darüber wahrscheinlich abgestimmt werden und das wird wahrscheinlich abgelehnt werden. Das würde dann im Grunde genommen nicht dazu beitragen, dass wir etwas aufklären.
Sicherlich, Sie sagten es gerade, wird es auch um eine Menge Daten und Zahlen bei den künftigen Terminen gehen. Das ist ja genau Ihr Metier. Was wollen Sie hier im Speziellen einbringen?
Naja, die Kommission geht ja über mehrere Jahre wahrscheinlich, bis Ende 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die Zahlen, die ich einbringen würde, da kann ich nur antworten, alle. Das Einzige, was hier zählt, sind ja die Zahlen. Und hätte man das in der Zeit gemacht, wo man Maßnahmen beschlossen hatte oder gar Impfpflichten als Idee hatte, hätte man Zahlen hinzugezogen, hätte man auf den Einschätzungsspielraum der Behörden verzichten müssen. Also die Exekutive, sprich Gesundheitsämter, Verordnungsgeber und so weiter, die haben ja keine Gesetze erlassen, sondern sie haben ja immer Verordnungen gemacht, die eben 30 Tage oder auch kürzer teilweise gewesen sind und haben teilweise 40, 50, 60 Verordnungen in dieser Zeit gemacht, um neue Dinge zu beschließen. Und ganz oft gab es keine Zahlen, sondern nur den sogenannten Einschätzungsspielraum. Im gerichtlichen Sinne kam dann immer raus, dass die Gerichte gesagt haben, die Verordnungsgeber haben eine Einschätzungsprärogative aus dem Lateinischen, also eigentlich Einschätzungsspielraum. Und wenn sie den nutzen, dann dürfen sie Maßnahmen anordnen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass sie die Zahlen eigentlich hätten beibringen müssen. Und je länger so eine Situation mit einer Krise oder Pandemie dauert, desto weniger Einschätzungsspielraum wird ihnen gewährt aus rechtlicher Sicht. Und trotzdem haben sie das immer weiter gezogen, diesen Joker, weil es wahrscheinlich auch Freude gemacht hat, keine Zahlen genau anzugucken und trotzdem Maßnahmen beschließen zu können. Die Gerichte haben das ja sehr stark unterstützt mit ihren entsprechenden Beschlüssen und Urteilen und Abweisungen von Eilanträgen und so weiter. Und deswegen müssen alle Zahlen auf den Tisch, zum Beispiel kann ja Herr Müller vielleicht mal sagen, ich weiß nicht, der hat es glaube ich nicht gemacht, aber in Schleswig-Holstein beispielsweise, da wurden ja die Erstklässler genötigt, Masken aufzusetzen im Schulunterricht, in den Pausen, auf den Gängen, überall, auch auf dem Pausenhof. Das heißt, man hat den Kleinsten, den Erstklässlern, hat man das auferlegt. Das ist für mich eine nicht zu rechtfertigende Sache gewesen, die auch natürlich jetzt vielleicht bewiesen werden könnte. Denn wenn wir jetzt gucken, welche Zahlen habt ihr denn nicht gehabt und wir stellen fest, sie hatten die Zahlen, dann ist ja ein Aufarbeitungsschritt getan. Ja, also würden wir jetzt zum Beispiel erstens mal überlegen, wie viele Kinder von den, sagen wir mal, 300.000, die es in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt. Ich glaube, es gibt 300.000, ich kann mich jetzt auch irren. Aber wie viele Kinder hätten eine Maske wie lange tragen müssen, um einen Menschen, einen Pflegefall im Pflegeheim vor einer Corona-Infektion zu schützen? Ja, solche Berechnungen muss man ja anstellen, um überhaupt eine Verhältnismäßigkeit herstellen zu können. Das wurde natürlich nie getan. Das wissen wir aus internen Dokumenten, zum Beispiel aus Schleswig-Holstein. Da hat ja Frau Prien damals geherrscht, also als Chefin von der Abteilung der Gesundheit, und hat diese Sachen eben mit eingeführt. Und dagegen ist geklagt worden und das ist von den Gerichten wegen des Einschätzungsspielraumes immer wieder gerne abgelehnt worden. Also man hat diese Maßnahmen alle machen können und diesen Einschätzungsspielraum, den müssen wir klären mit Zahlen. Das heißt, welche Zahlen hattet ihr nicht? Dann sage ich, klar, diese Zahlen gab es aber und ihr hättet sie euch ganz leicht besorgen müssen. Das muss der Verordnungsgeber nämlich, er muss sich die Zahlen besorgen. Er kann nicht sagen, ja, ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Der muss sich um diese Zahlen bemühen, muss das auch nachweisen. Und wenn er es nicht getan hat, dann muss man hinterher ausrechnen, war das überhaupt richtig? Und das wird halt dann sich auf alle Zahlen erstrecken, inklusive freiheitseinschränkender Maßnahmen für Menschen zum Beispiel, die im Pflegeheim eingesperrt worden sind, obwohl sie kein Corona hatten. Das nennt man dann negative Quarantäne. Das heißt, die wurden in ihrem Zimmer eingesperrt, weil sie kein Corona hatten, damit sie sich nicht anstecken. Und diese Menschen sind ja teilweise dann auch gestorben, ja, wegen Verlust des Lebenswillens und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die aus meiner Sicht aufgearbeitet werden müssen. Und natürlich die 300.000 im Krankenhaus in Deutschland verstorbenen Menschen, die wahrscheinlich keine Sterbebegleitung bekamen. All diese Dinge müssen ja aufgearbeitet werden.
Herr Lausen, eine Enquete-Kommission kann ja im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss keine Zeugen laden oder interne Regierungsdokumente anfordern. Manche sprechen da sogar von einer Showveranstaltung. Was entgegnen Sie dem?
Ja, das müssen wir erstmal abwarten. Also da bin ich jetzt nicht so streng. Selbstverständlich habe ich schon gehört, dass Herr Drosten irgendwie in einer Enquete-Kommission, ich glaube in Brandenburg, eingeladen worden ist. Da geht es ja nicht mehr um geladen und ich habe gehört, er möchte da nicht hingehen. Dieses Problem werden wir möglicherweise haben, wenn jetzt zum Beispiel Frau Büchs geladen werden könnte oder sollte, dann wäre es ja schön, wenn sie auch zusagen könnte. Und da erwarte ich dann halt doch die eine oder andere Absage.
Bis Mitte 2027 soll die Enquete-Kommission die staatlichen Corona-Maßnahmen bewerten und dann einen Abschlussbericht vorlegen. Was passiert dann mit diesem Bericht? Welche Konsequenzen sind denkbar?
Konsequenzen wird es wohl eher nicht geben. Also wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass möglicherweise irgendwelche Leute gefunden werden, die jetzt was falsch gemacht haben. Es ist eigentlich wünschenswert und erstrebenswert, dass eine Aufarbeitung in diesem Bericht liegt, die auch zu gleichzeitigen Zielen führen kann. Also ich würde jetzt mal dem nicht so unbedingt vorweggreifen wollen, aber eine Wunschvorstellung, die ich habe, ist, dass natürlich Maßnahmen, die mit Zahlen unterlegt werden müssten, dass nur die auch zu irgendwelchen Entscheidungen führen können, die dann verhältnismäßig sind, dass der Einschätzungsspielraum solcher Verordnungsgeber komplett eingedampft wird. Ja, also wenn man in einer Krise vermeintlich irgendwelche Maßnahmen anordnen möchte, ohne dass man irgendwelche Zahlen herbeizieht oder es auch irgendwie verweigert, Zahlen herbeizuziehen, was wir ja massiv gesehen haben. Da haben ja ganz viele mitgespielt, die keine Zahlen rausgerückt haben. Ich erinnere nur an den Impfstatus in Sachsen. Da haben die Krankenhäuser einfach von den Patienten den Impfstatus nicht übergeben. Und dass es 90% teilweise gewesen sind, deren Impfstatus nicht erhoben wurde. Da kann ich ja nur sagen, wenn ich wissen will, ob eine neue Impfung wirkt, dann muss ich ja wissen, ob die, die das eingenommen haben, jetzt im Krankenhaus landen. Ja, und wenn ich dann 90% nicht aufnehme, dann ist nicht nur ein Verdacht groß, dass das vielleicht boykottiert wird, sondern es ist boykottiert worden. Und man hat das natürlich jetzt für die Zukunft zu regeln, dass wer Zahlen boykottiert, Strafen helfen ja offensichtlich nicht. aber dann dürfen halt keine Entscheidungen getroffen werden. So, dass diese 2G-Entscheidung landesweit und bundesweit, die sind ja nur getroffen worden, weil die Krankenhäuser einfach diese Zahlen nicht ordnungsgemäß übergeben haben. Und zwar viel zu wenig, gar nicht oder zu wenig.
Mhm.
Und das konnte dann so eine Entscheidung sein. Das war dann der Einschätzungsspielraum. Man hat dann einfach gesagt, naja, also wir gehen davon aus, dass Geimpfte nicht mehr anstecken oder weniger. Und dann kam da irgend so ein Thema von einer Studie aus Genf, die Puhach-Studie. Und da hatte man dann gar nicht richtig über Omikron geguckt und so weiter. Also eigentlich ist das eine sehr schwache Geschichte, dass man auf einer Studie, von der man auch nicht genau weiß, wie sie entstanden ist und so weiter, jetzt irgendwelche massiven Eingriffe in die Grundrechte von Menschen führt. Gerade das Thema Geimpfte, Ungeimpfte, 2G-Regelung ist natürlich ein Albtraum. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das darf in der Zukunft nie wieder geschehen, wäre meine Vorstellung. Ich befürchte aber, dass das am Ende nicht in dem Bericht steht.
Abschließend, Herr Lausen, lassen Sie uns auf die nächsten Schritte schauen. Wie häufig trifft sich die Enquete-Kommission nun und sind die einzelnen Sitzungen themengebunden oder anderweitig gegliedert?
Es gibt bisher noch keine Vorgehensweise, weil erst die Vorsitzende gewählt worden ist und die wird sicherlich einen Vorgehensplan beim nächsten Mal auflegen. Es gibt eine Sitzung am 22.09., da geht es weiter inhaltlich, kann ich dazu jetzt nichts sagen. Da werden wahrscheinlich alle anderen Ländervertreter von Untersuchungsausschüssen, Enquete-Kommissionen, Anhörungen und so weiter werden vorsprechen, wie es bei Ihnen so gelaufen ist und was bei Ihnen so rausgekommen ist. Und danach geht es dann halt mit einer weiteren Sitzung weiter. Da wird es dann wahrscheinlich neue Termine geben und dann kann ich Ihnen wieder berichten, was da ist. Aber das wird jetzt erstmal hier so eine Art von Veranstaltung werden, wo diese Leute dann ein bisschen darüber berichten, wie es bei Ihnen gelaufen ist.
Sagt der Datenanalyst Tom Lausen, Mitglied der neuen Corona-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich sage auch auf Wiedersehen. Tschüss und vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Frankreichs Regierung ist am Ende. Premierminister François Bayrou hat gestern die Vertrauensfrage im französischen Parlament gestellt und die Abgeordneten verweigerten ihm mehrheitlich die Unterstützung. Dabei steckt das Land tief in der Krise und ein Ausweg scheint erst einmal nicht in Sicht. Über die Gemengelage im Land spreche ich jetzt mit dem Schweizer Romanisten und Frankreich-Kenner Professor Dr. Robert Kopp. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kopp, François Bayrou ist gerade einmal 9 Monate im Amt, nun muss er gehen. Hat Sie das Ergebnis der gestrigen Abstimmung im Parlament überrascht oder war damit zu rechnen?
Es war damit zu rechnen und die meisten Beobachter haben auch damit gerechnet. Bayrou hat diese Abstimmung selber provoziert. Nichts hat ihn dazu gezwungen. Er war daran, das Budget für das nächste Jahr vorzubereiten. Frankreich steckt in einer tiefen Schuldenkrise und er wollte diese Schulden nicht abbauen, sondern wenigstens die Kurve, welche das Ansteigen der Schulden anzeigt, ein bisschen abschwächen. Also es war noch nicht einmal ein Schuldenabbau, es war einfach eine Verlangsamung der Weiterverschuldung. Und dazu sollte er 44 Milliarden Euros einsparen. Und die Linke und die Rechte, das Parlament ist in 3 Blöcke gespalten, die sich untereinander nicht verstehen, haben ihm zu verstehen gegeben, dass dieses Budget vermutlich nicht durchgehen werde. Und er hat im Voraus bereits diese Abstimmung provoziert und die Vertrauensfrage gestellt.
Überraschend war also eher, dass Bayrou diese Vertrauensfrage überhaupt gestellt hat. Musste ihm da nicht klar sein, dass er die Abstimmung verlieren wird? Oder war das vielleicht sogar sein Ziel?
Das war vermutlich sein Ziel. Denn alle Abstimmungen in Frankreich, alle politischen Stellungnahmen in Frankreich stehen unter einem ungünstigen Vorzeichen, nämlich unter dem Vorzeichen der Kommunalwahlen nächstes Jahr. und der Präsidentschaftswahlen übernächstes Jahr. Das ist leider so und viele Politiker denken an die Kommunalwahlen und an die Präsidentschaftswahlen. Und Bayrou auch. Er war mehrmals Kandidat für die Präsidentschaft und man sagt ihm nach, dass er es nochmal versuchen wolle mit seinen 74 Jahren. Er wollte also abtreten, nicht abgewählt werden oder einem Misstrauensantrag unterliegen. Er wollte selber abtreten, indem er sozusagen der Nation, respektive der Assemblée Nationale, die Wahrheit sagte. Das war eigentlich sein Tenor. Er hat etwa 3/4 Stunden in der Nationalversammlung eine Analyse der Situation vorgelegt, hat die verschiedenen Mängel aufgelistet. Es sei ein historischer Moment, das Erziehungswesen liege im Arm, das Sozialsystem sei aus den Fugen geraten, es gäbe nicht genügend Wohnungen, auch die Sicherheit lasse zu wünschen übrig, mit der Migration gäbe es Probleme und so weiter und so fort. Und dazu kommt die Verschuldung von Frankreich, mehr als 115% des Bruttosozialproduktes. Frankreich hat seit 51 Jahren kein ausgeglichenes Budget mehr. Das letzte Budget 1974 unter Giscard war noch ausgeglichen und seither, seit 51 Jahren, sind alle Budgets defizitär. Und jetzt kommt der Moment, wo die Zinsen für diese Schulden beginnen zu steigen und Frankreich wird bald mehr für seine Schulden bezahlen müssen als Italien, als Griechenland oder als Portugal. Und fast doppelt so viel als Deutschland natürlich.
Ja, vor allem die hohe Schuldenlast macht eben Frankreich zu schaffen. Ich glaube, mit rund 3,3 Billionen Euro ist es in absoluten Zahlen die höchste im ganzen Euroraum. Die Tilgungszahlungen sind ebenfalls ja fast der höchste Posten im gesamten Haushalt. Wie konnte es denn so weit kommen?
Frankreich hat ein sehr großzügiges Sozialsystem. Es stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der sogenannte Conseil National de la Résistance hat es auf die Beine gestellt. Und dieses Sozialsystem beinhaltet recht großzügige Arbeitslosenentschädigung, sehr großzügige Renten, welche alle der Inflation entsprechend indexiert werden. Und das läppert sich, wie man sagt, natürlich zusammen. Dann hat Frankreich auch ein Gesundheitssystem, das enorm viel kostet. Die Franzosen bezahlen nichts, erst im Nachhinein bekommen sie manchmal eine kleine Rechnung für einen Selbstbehalt. Aber wenn sie in die Apotheke gehen mit dem Rezept oder wenn sie ins Spital kommen für eine Operation, der Staat bezahlt zunächst mal alles. Und die meisten Franzosen wissen nicht einmal, wie viel sie kosten, weil man ihnen das gar nicht genau vorrechnet. Und dieses sehr großzügige Gesundheitswesen wird auch auf die Migranten ausgedehnt. Es gibt die sogenannte Aide Médicale d'État, welche sehr in der Kritik steht, auf der rechten Seite des politischen Spektrums und die natürlich enorm viel kostet, weil sie auch auf die illegalen Migranten angewandt wird.
Das erinnert alles doch durchaus in Teilen auch an Deutschland, aber blicken wir weiter auf Paris. François Bayrou gehört ja der französischen Zentrumspartei an. Diese ist wiederum Mitglied im Parteienbündnis Ensemble, dem ja auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angehört. Ist die verlorene Vertrauensfrage also auch eine Niederlage für ihn?
Natürlich. Nach den Europawahlen vom letzten Jahr, bei welchen Macron zahlreiche Einbußen entgegennehmen musste, ist Macron auf die absurde Idee gekommen, das Parlament aufzulösen. Er hatte eine knappe Mehrheit im Parlament. Er hat es aufgelöst und das Parlament ist in 3 Blöcke zerfallen. 3 Blöcke, die nicht homogen sind untereinander, nämlich die Linke, der Zentrumsblock und die Rechte. Und Das Wort Kompromiss ist im Französischen ein Schimpfwort. Es gibt keine Kompromisse. Es gibt keine Verhandlungen zwischen verfeindeten Parteien, welche sich auf eine Regierungskoalition einigen könnten. Das Ampelprinzip liegt den Franzosen überhaupt nicht. Und da werden sie vermutlich noch einiges dazu lernen müssen. Und wenn sie drei Blöcke haben und keiner mit den beiden anderen kooperieren kann, dann gibt es eine Pattsituation. Und in dieser Pattsituation war bereits die Regierung vor Bayrou, nämlich diejenige von Michel Barnier, die ist über den Misstrauensantrag gestolpert und gefällt worden. Und Bayrou wusste, dass ein solcher Misstrauensantrag bei seinem Budget wiederkommen würde in einem Monat oder in zwei Monaten. Und darum wollte er bereits im Vorhinein die Vertrauensfrage stellen, um selber abzutreten.
Sie sagen, das Parteienbündnis von Bayrou, das ist im Parlament nur drittstärkste Kraft. Die meisten Stimmen hatte der Rassemblement National von Marine Le Pen, gefolgt von dem linken Bündnis rund um den Sozialisten Jean-Luc Mélenchon. Was bedeutet der Regierungsbruch nun für diese beiden Akteure?
Man wird sehen, wie sich Macron aus der Affäre ziehen will. Er wird vermutlich wiederum versuchen, einen Premierminister aus dem Zentrum zu nennen. Die Sozialisten haben sich angeboten, einen Premierminister zu stellen. Sie hatten sich bereits angeboten, nach den Parlamentswahlen, waren nicht mehrheitsfähig. Und auch jetzt sind sie es nicht. Und die Rechte hat bereits gesagt, wenn ein sozialistischer Premierminister kommt, dann werden wir ihn gleich stürzen. Und Marine Le Pen wird auch nicht regieren können, weil das Rassemblement National seit Jahren diabolisiert wird. Man will nicht mit dem Rassemblement National zusammenarbeiten und die Rechte tut sich entsetzlich schwer, mit der rechten Seite zu kooperieren. Einige Republikaner sind zum Rassemblement National übergelaufen. Das ist Eric Ciotti. Es ist ein Dutzend Abgeordnete. Eric Ciotti hat vor jetzt ein paar Monaten gesagt, wir können aus diesem Schlamassel nicht rauskommen, wenn die Rechte nicht mit dem Rassemblement National redet. Aber so weit ist die Rechte noch lange nicht. Die Rechte betrachtet das Rassemblement National als eine nicht demokratische Partei. Und solange das so ist, wird es keine Möglichkeit geben, in diesem Parlament eine Mehrheit zu finden.
Nun gibt es in Frankreich derzeit, aber auch schon zuvor, immer wieder starke Proteste auf den Straßen gegen den Sparhaushalt und gegen die Regierung generell. Auch in dieser Woche, da soll wieder demonstriert werden. Wer steckt denn hinter diesen Protesten? Wie aufgeheizt ist die Stimmung im Land?
Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Die Leute sind sehr unzufrieden. Die Lage ist schwierig und eine Bewegung, Blockung du, lassen wir alles stehen, blockieren wir alles, ist auf den Social Media entstanden, kam eher aus dem rechten Lager, so wie damals die Gelbwesten, wurde dann aber sofort vom linken Lager kooptiert und man weiß jetzt nicht so recht, wie das dann aussehen wird, denn in verschiedenen Städten sind Demonstrationen angesagt, aber es gibt keinen offiziellen Organisator. Und das macht die Sache auch für die Ordnungshüter recht schwierig. Denn diese spontanen, in Anführungszeichen, spontanen Demonstrationen, die durch die Social Medien organisiert werden, sind sehr oft durch nicht sehr demokratische Kräfte unterwandert. Und man fürchtet dann natürlich die Black Blocs, die immer wieder auftauchen. Und die auch zur Zeit der Gelbwesten die Bewegung unterwandert haben. Es wird also demonstriert werden, aber die Gewerkschaften haben bereits angekündigt, das sei nicht ihre Demonstration, auch wenn jeder selber entscheiden solle, ob er an diesen Blockierungen teilnehmen wolle oder nicht. Die Gewerkschaften haben ein anderes Datum bereits vorgesehen, nämlich den 18. September für offizielle gewerkschaftliche Demonstrationen. Aber dazwischen wird es noch einige Daten geben, die man beobachten muss. denn am Mittwoch ist eben diese Bewegung Bloc en Tout und am Freitag wird die wichtigste Agentur Fitch die Situation von Frankreich untersuchen und mitteilen, ob Frankreich noch zu den glaubwürdigsten Schuldnern gehört oder nicht, oder ob die Bonität von Frankreich zurückgestuft wird.
Das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Soweit erst einmal die Einschätzung des Schweizer Romanisten Professor Dr. Robert Kopp. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank an Sie und einen schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschlands Bundesregierung und auch die Bundesländer setzen weiterhin auf die Energiewende. Gleichzeitig nehmen die Probleme mit einer schwankenden Stromversorgung und instabiler Netze weiter zu. Darüber hinaus belasten die Kosten für Subventionen und Infrastruktur Verbraucher und Wirtschaft im Land. Und das ist noch lange nicht alles. Wir schauen auf die Zahlen und Fakten mit Dr. Manuel Frondel, Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Frondel, Sie leiten auch den Kompetenzbereich für Umwelt und Ressourcen am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Sie haben bereits vor weit über 10 Jahren auf die Probleme der Energiewende hingewiesen. Heißt das, Sie schütteln auch seit über 10 Jahren über das politische Handeln hier im Land den Kopf?
Ja, beinahe schon länger. Also den ersten Artikel habe ich 2008 geschrieben in der Zeitschrift Energy Policy. Da habe ich schon davor gewarnt, dass die Förderung der Photovoltaik insbesondere in Deutschland etwas teuer werden könnte. Und ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass es so teuer werden konnte.
Ja, dann steigen wir mal ein in die blanken Zahlen, denn die Energiewende, die wird eben immer teurer. Im vergangenen Jahr verursachte die Ökostromförderung gemäß dem EEG-Gesetz Kosten von 18,5 Milliarden Euro. Wie kommt diese Summe zustande?
Ja, die kommt dadurch zustande, dass Photovoltaikanlagen, Solarparks, die aus Photovoltaikanlagen bestehen, Windparks, die aus Windkraftanlagen bestehen, garantierte Einspeisevergütung für jede Kilowattstunde Strom, also Windstrom und Solarstrom, die sie produzieren, bekommen. Und diese Vergütung ist relativ hoch und sehr viel höher, jedenfalls häufig als die Strompreise an der Börse, also als der Wert des Stroms eigentlich ist. Und die Differenz zwischen den hohen Einspeisevergütungen und dem Wert des jeweiligen grünen Stroms bemessen in Börsenstrompreisen, diese Differenz muss jetzt der Steuerzahler bezahlen. Früher, bis 2022, musste es der Stromverbraucher bezahlen. Und ja, diese Differenz nimmt immer weiter zu, wenn die Börsenstrompreise im Sommer bei Sonnenschein ab 8 Uhr morgens regelmäßig in die Knie gehen und in der Mittagspause sogar negativ werden.
Die Energiewende, die hat auch zu negativen Strompreisen geführt, die den Steuerzahler dann teuer zu stehen kommen. Ab wann hätte man erkennen können, dass überschüssiger Ökostrom zu finanziellen Verlusten führt? Und hätte man da auch gegensteuern können?
Ja, ich muss leider sagen, dass gerade im Kontext der Photovoltaik das sonnenklar war, um das mal so zu formulieren. Es war vorhersehbar, dass wenn immer weiter Photovoltaik ausgebaut wird und aber auch die Windkraft immer weiter ausgebaut wird und gleichzeitig die Speichermöglichkeiten für Grünstrom fehlen, dass es irgendwann zu dieser Situation kommt. Dass sie relativ bald kommt, hat mich selbst überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass insbesondere die Photovoltaik in den vergangenen Jahren so massivst ausgebaut worden ist. Gerade in den letzten 2-3 Jahren wurden 40 Gigawatt an Photovoltaikanlagen zugebaut und mittlerweile haben wir 110 Gigawatt an Photovoltaikkapazitäten alleine. Dabei brauchen wir im Sommer tatsächlich nur 60 Gigawatt an Kapazitäten. Das heißt, diese Differenz zeigt schon mal an, wir haben so viel Photovoltaikkapazitäten, wie wir eigentlich gar nicht brauchen können, gerade im Sommer nicht. Und wenn dann die Sonne scheint, dann haben wir einen Überschuss, insbesondere an Solarstrom, sind dann alle anderen konventionellen Kraftwerke bereits längst abgeschaltet, weil es sich nicht lohnt, weil der Strompreis nicht nur sehr niedrig ist, sondern sogar negativ ist, dann lohnt es sich nicht, Strom zu produzieren. Weil wenn man tatsächlich auch noch was bezahlen muss dafür, dass man den Strom abgenommen bekommt, dann wird jeder marktwirtschaftliche Teilnehmer darauf verzichten, zusätzlichen Strom zu produzieren.
Der Netzausbau und die Speichertechnologien können also derzeit mit der Ökostromproduktion nicht mithalten. Ist diese Priorisierung der Ökostromförderung ohne die ausreichende Infrastruktur ein grundlegender Planungsfehler der Energiewende gewesen?
Das ist ein grundlegender Planungsfehler, weil es gar keine Planung gibt. Und das ist die Kritik, die ich schon seit über 10 Jahren äußere, dass das nicht koordiniert ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv weiter voranschreitet. Immer noch nach 25 Jahren EEG, Erneuerbare Energiengesetz, was im Jahr 2000 eingeführt worden ist, nach 25 Jahren EEG-Förderung gibt es immer noch eine hohe Subventionierung, obwohl insbesondere die Photovoltaik-Technologie relativ günstig geworden ist. Und stattdessen wird weiter gefördert, obwohl, wie Sie sagten, die Netze fehlen. Der Netzausbau erfolgt sehr schleppend und Batteriespeicher haben wir so gut wie gar keine. Die Speicherkapazitäten, die wir gerade haben, das reicht gerade mal deutschlandweit für eine halbe Stunde Speicher. Da kommen wir natürlich nicht über die heißen Mittagsstunden hinweg, wenn die Sonne scheint.
Und wir haben es gerade erwähnt, der überschüssige Strom wird ja ins Ausland verkauft, oft auch gegen Entgelt. Hätte man diese massiven Exporte auch vermeiden können, indem man die Ökostromproduktion etwas stärker an den tatsächlichen Bedarf angepasst hätte? Und ist das überhaupt in der Form möglich?
Ja, natürlich. Mein Plädoyer ist, nachdem wir jetzt so viele Überschussmengen produzieren an Grünstrom, insbesondere wenn die Sonne scheint, an Solarstrom, dass dann die Förderung aufhören muss. Es ist ganz klar, wir können nicht weiter den Zubau der Erneuerbaren subventionieren. Dann hört die Diskrepanz von alleine auf. Aber es ist niemandem zu erklären heutzutage, dass wir viel zu viel Solarstrom an Sonnentagen haben, den keiner gebrauchen kann hier in Deutschland, aber der trotzdem noch Kilowattstunde für Kilowattstunde vom Steuerzahler gefördert wird. Das kann man niemandem heutzutage mehr erklären und deswegen muss das schleunigst aufhören. Mein Plädoyer ist, die Photovoltaikförderung sofort zu beenden.
Nun lebt ja ein ganzer Wirtschaftszweig, wenn man so will, von Subventionen. Die Bundesregierung würde vermutlich argumentieren, ohne Subvention, da steigen dann natürlich auch Wirtschaftszweige aus. Man sieht es ja auch jetzt, dass die Investitionen in die sogenannten erneuerbaren Energien immer unattraktiver werden und sich da auch Unternehmen zurückziehen. Was entgegnen Sie dem?
Ja, wenn man einfach übermäßig viele Kapazitäten hat, dann ist es eben nicht mehr sinnvoll, diese Technologien weiter zu fördern. Wir haben viel zu viel davon bereits jetzt und deswegen muss die Förderung zugunsten des Steuerzahlers, der immer mehr an Subventionen zu zahlen hat, aufhören.
Wenn wir über den tatsächlichen Strombedarf in Deutschland sprechen, Abhilfe sollen laut Politik Smart Meter schaffen, also digitale Stromzähler, die werden auch von sogenannten Cleantech-Unternehmen propagiert. Dort heißt es, dass Haushalte damit von negativen Strompreisen profitieren könnten. Ist da was dran?
Ja, das ist natürlich möglich, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das würde nicht viel an zusätzlicher Nachfrage schaffen. Einfach deswegen, weil man sich vorstellt, die Spielräume, dass jemand statt nachts die Waschmaschine zum Beispiel betreibt oder die Spülmaschine betreibt, dann zur Mittagszeit die Spülmaschine betreibt. Diese Flexibilität ist begrenzt und wird nur von einem begrenzten Teil der Haushalte gemacht. Aber das größte Problem ist das technische Problem. Gerade mal 2 bis 3% der Haushalte in Deutschland haben einen Smart Meter, sodass das überhaupt möglich ist. Diese dynamische Bepreisung des Stroms. Insofern müssten erstmal die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Aber diese Verhaltensänderung, die da auch stattfinden müsste, insbesondere bei den Haushalten, die hat ein begrenztes Ausmaß. Also da können wir nicht das wettmachen, dass uns Unmengen an Speicher fehlen und dass die Netze noch nicht ausgebaut sind.
Die Unternehmensberatung McKinsey hat nun eine Analyse erstellt, über die Welt am Sonntag exklusiv berichtete. Darin heißt es, die Kosten für die Energiewende speziell im Gebäudebereich werden die finanziellen Möglichkeiten der Bundesregierung in den kommenden 5 Jahren übersteigen. Von bis zu 450 Milliarden Euro ist da die Rede. Halten Sie diese Zahlen für valide?
Ja, das halte ich für sehr valide. Dabei muss man noch ergänzen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien auch unbedingt notwendig macht, den Ausbau der Netze. Und bis vor wenigen Jahren hat man die Dimension der Kosten noch gar nicht richtig realisiert. Jetzt mit dem Netzentwicklungsplan der Bundesrepublik ist klar, das kostet 500 und mehr Milliarden Euro, die Netze auszubauen. Und auch da müssen wir ganz klar uns fragen, wollen wir wirklich die Erneuerbaren so stark ausbauen, dass wir auch den Netzausbau so forcieren müssen? Oder wollen wir lieber erstmal etwas auf die Bremse treten und erstmal schauen, tritt die Erhöhung, die Steigerung des Stromverbrauches überhaupt ein, wie das Prognosen zufolge, insbesondere für den Netzentwicklungsplan, tatsächlich angenommen haben? Es wurde im Netzentwicklungsplan angenommen, dass bis 2030 der Stromverbrauch auf 750 Milliarden Kilowattstunden steigt. Aktuell liegt der Stromverbrauch knapp unter 500 Milliarden Kilowattstunden. Das heißt, der Stromverbrauch müsste in den wenigen Jahren bis 2030 um 50% steigen. Und de facto sehen wir aber, dass der Stromverbrauch in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist. 2018 lag der Stromverbrauch noch bei 550 Milliarden Kilowattstunden, also nochmal deutlich höher, als er aktuell liegt. Und insofern müssen wir einfach die Annahmen hinterfragen, die wir insbesondere bei der Energiewende unterstellen.
Ökonomen wie Sie warnen ja schon seit vielen Jahren vor den hohen Kosten der Ökostromförderung, ohne dass sich da viel geändert hat. Warum wurden die bekannten Probleme der Energiewende über ein Jahrzehnt ignoriert? Und wer trägt denn dafür die Verantwortung?
Ja, die Verantwortung trägt ganz klar die Politik. Man kann unter vier Augen vielen Politikern ganz klar die Probleme erklären und sie haben sehr viel Verständnis dafür und sichern einem auch zu, dass sie daran was ändern wollen, aber die tatsächlichen politischen Entscheidungen sehen dann regelmäßig anders aus. Also es wird weiterhin auf den Ausbau der erneuerbaren Energien als die allein seligmachende Lösung gesetzt.
Dann schauen wir abschließend mal auf Worst-Case-Szenarien, wenn es weiter so vorangeht mit dem Ausbau des Ökostroms. Es wird ja auch schon gewarnt vor kontrollierten Lastabschaltungen, vor wahnsinnig steigenden Preisen, die den Verbraucher und die Wirtschaft belasten. Was erwarten Sie?
Ja, genau das erwarte ich. Wenn wir noch mehr Photovoltaik zubauen und noch mehr Solarstrom produzieren, dann kann diese Situation, die eigentlich schon Netzexperten für die Feiertage an Ostern und an Pfingsten dieses Jahr erwartet haben, kann durchaus eintreten. Also, dass man kontrolliert Regionen abschalten muss, damit es keinen Blackout gibt. Man spricht von sogenannten Brownouts. Diese Situationen sind dieses Jahr noch nicht eingetreten, weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Pfingsten und Ostern waren doch nicht so sonnig, wie das hätte sein können. Und deswegen sind wir damals da noch herumgekommen. Aber wir müssen schleunigst die Infrastruktur ausbauen, sprich auch für Batteriespeicher sorgen, die tatsächlich überschüssigen Strom aufnehmen können. Und statt dass wir weiterhin den Zubau der Photovoltaikanlagen und der Windparks subventionieren, sollten wir den bestehenden Windpark- und Solarparkbetreibern Batteriespeicher fördern oder subventionieren. Im Gegenzug müssen die auf die garantierten Einspeisevergütungen verzichten. Das wäre für alle weil die Solarpark- und Windparkbetreiber, die könnten gerade mittags, wenn die Preise sowieso negativ sind, den überschüssigen Windstrom und Solarstrom in den Batteriespeichern speichern, um ihn nachts auszuspeichern. Nachts scheint ja bekanntlich nicht die Sonne. Und deswegen nützen uns auch 110 Gigawatt an Photovoltaikanlagen überhaupt gar nichts nachts. Deswegen haben wir nachts einen Angebotsmangel. Wir haben viel zu wenig Strom, den wir dann für teures Geld aus dem Ausland importieren müssen. Und da würden uns die Batteriespeicher helfen. Die würden dafür sorgen, dass die Strompreise nachts nicht so stark steigen. Und umgekehrt tagsüber, gerade wenn die Sonne scheint, mittags würden die Strompreise nicht so sehr in die Knie gehen, weil die Überschussmengen an Solarstrom in den Batteriespeichern gespeichert würden. Und damit wäre allen in Deutschland geholfen. Die einzigen, die dabei verlieren würden, wäre das Ausland, die bislang gerade tagsüber sogar gegen eine Belohnung, ich nenne es häufiger auch mal Entsorgungsgebühr für Strommüll, den Strom uns abnehmen und nachts dann häufiger gegen teures Geld verkaufen. Ein doppeltes Minusgeschäft für Deutschland.
Sagt Dr. Manuel Frondel, Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Eine junge Ukrainerin setzt sich in den USA in einen Zug und wird dort hinterrücks niedergestochen. Der Täter? Ein 34-jähriger Schwarzer. In vielen Leitmedien spielt der Fall jedoch kaum eine Rolle, weil es anscheinend nicht ins politische Narrativ passt. Hören Sie hierzu einen Kommentar von David Boos.
Wer in den 80er Jahren aufgewachsen ist, erinnert sich womöglich noch an jenen trostspendenden Satz, den Eltern ihren besorgten Kindern angesichts amerikanischer Filme voller Mord und Totschlag zuraunten. Keine Sorge, sowas gibt es nur in Amerika, nicht bei uns. Heute klingt dieser Satz wie aus einer fernen Welt, denn solche Gewalt ist längst Teil des europäischen Alltags geworden. Oft stellt man sich sogar die Frage, wer hier wem mittlerweile den Takt vorgibt. Wenn nun also in Charlotte in den USA die junge Ukrainerin Irina Sarutska von einem 14-fach vorbestraften Obdachlosen scheinbar grundlos in einer Straßenbahn massakriert wird, dann ist das in der heutigen Zeit leider kaum noch bemerkenswert. Dass der brutale Mord an Sarutska dennoch solch große Empörung hervorrief, liegt an der Macht der Bilder. Denn die im Internet kursierenden Aufnahmen der Sicherheitskameras führen uns den Schrecken dieser Tat deutlicher vor Augen, als es ein kaschierender Polizeibericht oder auch ein empörter Kommentar in den Medien getan hätte. Das Schockierende ist dabei die Alltäglichkeit der Situation. Tag für Tag nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel und setzen uns nichtsahnend auf einen freien Platz. Den Instinkt, zwielichtigen Gestalten aus dem Weg zu gehen, hat man uns längst abtrainiert. Sei es aus Political Correctness oder weil es schlicht unmöglich geworden ist. Bilder können lügen, können manipulieren, doch in seltenen Fällen auch eine unterdrückte Wahrheit aufdecken. Das Video aus Charlotte zeigt keinen Raub, keine sexuelle Gewalt, sondern blanken Hass. Fragt man nach dem Grund dieser Tat, wird es noch unbequemer. War es Frauenhass? Wohl kaum. In unmittelbarer Nähe saß auch eine andere Frau. Was Irina von ihr und allen anderen Personen in der Nähe unterschied, war nur ihre Hautfarbe. So sehr man sich farbenblind geben möchte, die Realität des Rassenhasses ist nicht zu leugnen. In den USA wird seit Jahrzehnten die weiße Schuld medial und politisch beschworen. Dass daraus gezielte Gewalt gegen Weiße erwächst, überrascht kaum. All das ist nicht neu. Doch ist es eine Sache, darüber zu reden oder zu lesen oder die Videoaufnahmen des Täters zu sehen, der sich nach vollzogener Tat davonstiehlt und dabei eine Spur von Blutstropfen durch den Straßenbahnwagen zieht. Es ist die Macht eben solcher Bilder, die uns die Brutalität der neuen Normalität schonungslos vor Augen führt. Und es sind nicht die einzigen ihrer Art. Noch immer sind die Bilder des Messerangriffs in Mannheim, bei dem im Vorjahr ein Polizist ums Leben kam, ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Und in den USA liefern Bodycams von Polizisten regelmäßig neue Aufnahmen, die das gängige Opferbild in Frage stellen. Die Empörung richtet sich deshalb nicht nur gegen den Täter und die laxe Justiz, sondern auch gegen das Schweigen vieler Medien- und Social-Media-Profile, die sonst bei jeder Gelegenheit Solidarität bekunden. Sarutska, ebenso wie wenige Wochen zuvor Liana K. in Deutschland, floh vor dem Krieg, um in Sicherheit zu leben, und wurde doch kaltblütig ermordet. Andere Opfer, wie die US-Amerikanerin Logan Federico, die im Mai von einem Karrierekriminellen im Schlaf erschossen wurde, gehen hingegen medial unter, wenn das Bild fehlt. Bilder sind nicht immer gerecht, aber sie sind mächtig. Jetzt, da es in immer mehr Ländern Europas zu Ausschreitungen und Demonstrationen gegen Überfremdung und der damit einhergehenden Gewalt kommt, sind Bilder wie jene aus der Straßenbahn in Charlotte Wasser auf die Mühlen des Widerstands gegen die Politik der zugedrückten Augen. Darum ist auch der Vergleich mit George Floyd aufschlussreich. Damals verbreiteten sich die Videos weltweit und führten zu Protesten und Ausschreitungen. Heute ruft die Bürgermeisterin von Charlotte dazu auf, das Video nicht zu teilen. Aus Angst um die Sicherheit der Stadt. Es gelten zweierlei Maßstäbe. Einerseits für systemstabilisierende, andererseits für systemdestabilisierende Proteste. Doch die Büchse der Pandora scheint endgültig geöffnet. Immer häufiger erreichen Bilder alltäglicher Gewalt gegen Frauen und Weiße die Öffentlichkeit und entzünden damit jenen Zorn, der langsam aber sicher von der Empörung zur Tat schreitet. Und genau davor fürchten sich viele.
Sie hörten einen Kommentar von David Boos. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Dienstagsausgabe am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie jetzt noch ein Programmtipp. Um 16 Uhr gibt es heute eine neue Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft mit Frank Wahrlich. Zu Gast ist der österreichische Bestseller-Autor Gerald Groß. Das Thema: die anscheinend gewollte Massenmigration unter Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel. Heute bei Wirtschaft und Gesellschaft um 16 Uhr und um 21 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.